Jonas, weißt du eigentlich, wie der Doppelpass gerade heißt, also von wem der gesponsert wird?
Stahlwerk.
Woher weißt du das?
Stahlwerk Doppelpass. Weil ich es durch Zufall, weiß nicht, gestern oder vorgestern gelesen habe.
Weißt du auch, was es ist?
Nee.
Ja, ich auch nicht, ich habe es nicht geguckt. Aber ich war immer noch beim Kia Doppelpass. Und Vorgänger von Stahlwerk war?
Boah, weiß ich nicht, irgendwas Scout24 oder so.
Ah, Check24.
Na, immerhin.
Davor Volkswagen und der Kia Doppelpass, der für mich gefühlt 2018 war, der kam schon viel früher. Der kam schon zur Saison 11-12.
Ja, siehst du mal, wie lange du schon nicht mehr beim besten deutschen Fußball-Talk-Format vorbeigeschaut hast.
Und da werde ich dann wahrscheinlich auch nichts verpasst haben. Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Jonas, ich sag's, wie es ist. Beim Kicker-Manager-Spiel bin ich all in.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie lange noch, aber momentan.
Ich auch, bin jetzt auch in zwei Gruppen.
In zwei sogar?
Ja, in zwei. Ich wurde noch eine zweite eingeladen, einen Weltkader zusammengebaut.
Wie du es aber auch so betonst, ich wurde noch in eine zweite eingeladen. So, hört, hört.
Ja, da wird man gefragt, da.
Aber kann man dann, also oder kann oder muss man dann mit demselben Team spielen oder hat man dann ein anderes?
Ich glaube, bei der interaktiven Version hast du das Gleiche. Also ich habe jetzt zumindest in beiden das Gleiche. Das war dann bei der zweiten Gruppe gleich voreingestellt. Und weil das so gut ist, brauche ich da auch nicht wechseln.
Ja, ist richtig. Also du spielst auch interaktiv und nicht Classic.
Ja, interaktiv.
Musste mir das ja alles drauf schaffen, was das so alles ist, weil wir haben ja zusammen, glaube ich mal, also wir beide allein vor etlichen Jahren, haben wir gesagt, komm, wir machen das mal statt Kicktipp. Aber wir haben es, glaube ich, wie lange durchgehalten? 3 Spieltage oder so und dann war es irgendwie egal.
Ja, maximal, ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob das, war das da auch schon so, dass man dann nicht mehr wechseln konnte? Also weißt du, dass du das Team hast und dann bis zur Winterpause oder was das jetzt ist?
Ja, ich glaube. Ja, du Transfermarkt dann zu irgendwann, ne?
Ja, klar. Das ist Wobei, von Deadline Day habe ich natürlich nichts gehört. Bei uns in der Fußballgruppe ging es hoch her, das ist über das Fußball organisiert, ging es hoch her und auch heute Morgen, also wir nehmen am Montagabend auf, wurde dann die Punkteauswertung, wurde sehnlichst erwartet. Und ich sag mal so, ich bin auf einem soliden Platz 5 von 15. Bin da auch. Ja. Und hab, warte, ich sag's dir, ich habe 88 Punkte.
Oh, nicht schlecht. Das ist mehr als ich. Ich habe 65.
So, wärst du bei uns auf Platz 9. Nicht gut.
Nee, aber für den ersten Spieltag. Man darf ja nicht gleich oben dabei sein. Man muss sich so ran.
Ja, wobei ich schon überrascht bin, dass es jetzt schon so große Differenzen gibt. Also irgendwie, bei uns hat der schlechteste 32.
Ja, gut, auf dem Transfermarkt natürlich dann gepennt, ne?
Ja, natürlich. Ist schwierig. Also hast du Tricks? Jetzt kannst du es ja verraten, weil jetzt ist ja der Hauptding erstmal vorbei.
Ja, also ich fand es tatsächlich gar nicht so einfach, mit der Kohle auszukommen. Also bei mir
darf. Das ist wie im echten Leben.
Ja, bei mir darf wohl nicht viel passieren in der ersten Elf. Bank wird dann schon deutlich dünner. Naja, und weiß nicht, einfach überlegt, wer könnte so diese Saison durchstarten. Und da ich so 2, 3, 4 Leute bewusst geholt, die jetzt nicht so teuer waren, aber wo ich glaube, da könnte was gehen dieses Jahr. Ja, und einer hat auch gut gepunktet im ersten Spieltag.
Das war?
Geraldo Becker.
Den habe ich auch. Den habe ich ja auch, das war mein Geheimtipp, sehr günstig und also ich bin so ein bisschen nach dem Schema vorgegangen, also erst wollte ich auch so auf diese Schiene gehen, wer wird wohl durchstarten und so ein bisschen so die, aber dann habe ich gedacht, nee, da bin ich wahrscheinlich, also da ist meine Trefferquote erfahrungsgemäß nicht so gut, also bei Musiala, da habe ich es immer vorausgesagt, ist ja klar. Und dann bin ich nach dem gegangen, ich gucke mir einfach die mittelguten Teams an. Die schlechten nicht so, weil da kannst du eigentlich nur die Stürmer nehmen, weil die kriegen ja sonst aufs Maul. Und dann sind die Abwehrspieler und Torwart brauchst du dann hinnehmen. Ich nehme mir so die mittelguten, also die aus meiner Sicht mittelguten Mannschaften und guck mir da an, ob da irgendwie die zwei, drei, die rausstechen. Und aus denen setze ich mir so ein bisschen das zusammen. Weil, ich meine, also gerade bei Union zum Beispiel war auch mein Gedanke bei Geraldo Becker, nein, wer soll denn sonst Tore schießen? Also irgendeiner muss ja. Und die werden ja irgendwie auch ihre 30, 40 Tore schießen, vielleicht. Und irgendjemand muss das ja machen. Und wenn der am Ende 12, 13 Tore hat, ist es ja mehr als genug. Das passt ja dann.
Ja, richtig. Im Sturm habe ich dann noch natürlich auch geguckt, wem traue ich sowas Richtung Torschützen König zu? Patrick Schick geholt.
Da habe ich Kramaric genommen, weil der für mich die Balance war zwischen wer soll denn sonst Tore schießen und der hat ja aber auch schon.
Ja.
Hat sie jetzt bisher nicht bewährt.
hinten habe ich geguckt, welcher Verteidiger könnte ganz gut vorne was machen. Habe ich mir Patrick Raum geholt.
Ah ja, es ist glaube ich, da waren viele froh, dass der zur RB dann noch gegangen ist. War noch mal so ein, es war glaube ich kurz vor Transferschluss.
Ja, richtig. Und da auch so ein Typ Überraschung, Sildilia von Freiburg. Den habe ich im Pokal, wurde der eingewechselt. Mhm. Und der ist bei denen jetzt irgendwie dritter Innenverteidiger und erste Option als Rechtsverteidiger und hat jetzt auch am Wochenende gleich gespielt.
Bei Freiburg habe ich auch so einen, aber der heißt Sike.
Ja.
Der habe ich da auch. Aber Freiburg habe ich natürlich hinten drin Matze Ginter, klar.
Klar.
Gleich genetzt. Hat mir die zweitmeisten Punkte gebracht an dem Spieltag.
Ja. Ja klar, wen hast du im Tor?
Im Tor habe ich den Müller von Stuttgart.
Stuttgart.
Plus natürlich die beiden Ersatz. Und bin noch froh, weil ich hatte zuerst Radetzky. Und
das ist gut gewesen am Wochenende. Ja gut, wenn er in der Regelschulung besser aufgepasst hätte.
Ja, aber da war ich noch froh. Und Bellingham ist mein teuerster.
Den habe ich auch.
Den haben, glaube ich, echt viele.
Ja.
Dann habe ich von Stuttgart den Endo, von Schalke den Salazar, wo ich ja sagen muss, da wurde ja nicht nur ich, sondern ganz Schalke wurde ja betrogen vom Videoschiedsrichter, weil der hat ja eigentlich ein Tor gemacht.
Absolut korrekter Pfiff.
So, und da, also da werde ich natürlich auch betrogen.
Ja.
Und in die Startaufstellung hat es zum Glück noch geschafft, statt Marc Uth, der nämlich leider verletzt war, noch. Übrigens Geheimtipp, weil der als Mittelfeldspieler gelistet ist, aber eigentlich ja Stürmer ist. Und da reingerutscht ist der Armada von Stuttgart, der natürlich auch prompt genetzt hat.
Ah.
Und dann habe ich von euch noch den Malen vorne drin.
Ja, da habe ich auch überlegt, Malen oder Adeyemi. Bei mir hat es dann Adeyemi geschafft.
Ich hatte tatsächlich noch lang mit dem Gedanken gespielt, und gerade auch wegen des Gerüchtes des bevorstehenden Wechsels mit Modest. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, bei Köln wäre es schon okay, aber wenn er zu euch geht, da habe ich mir überlegt, ist es jetzt besser oder schlechter? Und irgendwie dachte ich schon besser, weil bei euch muss er tendenziell weniger für die Tore arbeiten, weil er ja im Zweifel noch einen Fuß hinhalten muss. Bei Köln muss er wahrscheinlich mehr dafür tun, weil er schlechtere Mitspieler hat. Von daher, ja, ist ein bisschen schade, dass ich ihn jetzt nicht genommen habe. Bin mal gespannt, wie der bei euch jetzt einschlägt.
Ja, das stimmt. Ich habe im Mittelfeld noch auch so ein bisschen, wer könnte aus einem schlechten Team rausstechen und weil jeder gute Verein aktuell auch vermarktungstechnisch was für den asiatischen Markt natürlich macht, habe ich noch Asano von Bochum. Mhm. Weil der da auch recht offensiv spielt und glaube, so relativ viele Assists machen könnte, weil wer soll sie sonst machen? Auch da so die Frage. Und der war auch recht günstig. Und auch nochmal so, wer könnte dies ja richtig durchstarten? Ansgar Knauf.
Den habe ich auch. Cool. Den habe ich auch. Den habe ich aber vorsorglich auf die Bank gesetzt vor dem Spieltag, weil mir ja klar war, dass da nichts zu holen ist.
Ja.
Und wen ich auch noch im Mittelfeld habe auf der Bank, war Riedle Baku. Mhm. War jetzt aber auch gut, dass der auf der Bank war, der jetzt irgendwie nicht so performt. Und hinten habe ich noch auf der Bank Mitchell Weiser.
Ah, nee, meine Bank ist eher mäßig gut besetzt, aber natürlich der ein oder andere schallende Name, unter anderem Toni Janschke.
Ui, klar. Ewige Toni.
Dann Adonis vom VfB. Mhm. Einen Wosch braucht man im Kader, also den Wosch von RB Leipzig, ist ja, glaube ich, der Neffe oder so von Darius.
Ist der, der bei Halle war?
Ja, richtig.
Ah, der spielt jetzt bei Leipzig?
Ja.
Ah, ganz liebe Grüße an der Stelle.
Und vorne Italiano heißt der von Gladbach, Jugendstürmer.
Ich habe hinten noch Joe Scully Stamm. Und da war ich überrascht, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass der da hingewechselt ist, den Kabak, Ozan Kabak von Hoffenheim.
Ja, der ist zu Schalke zurück.
Zu Schalke? Nee.
Ja, zu Hoffenheim.
So. Aber der war doch, war der nicht bei Liverpool mal dann auch?
Ja.
So? Hat er doch so eine Mega-Saison. Der ist auch noch recht jung. Und dann wurde der so weggehypt. Und dann habe ich den irgendwie völlig aus den Augen verloren. Aber scheint so, als wäre er da nicht so überzeugend gewesen.
Nee, anscheinend nicht.
Und auch nicht so überzeugend, dass ihn irgendjemand anderes Ernstzunehmendes verpflichtet hat. Jetzt kickt er halt bei Hoffenheim rum. Aber ist eigentlich gut, weil der wird mir Punkte bringen. Der war nicht ganz so teuer. Der wird natürlich eine überragende Saison spielen, ist ja klar.
Ja, und welches System?
3-4-3. Bin ein offensiv denkender Trainer. Halbräume besetzt natürlich. Und vorne dann, da wird dann geknipst vor allem.
Klar, hat, glaube ich, auch jeder gewählt. Wie bringe ich möglichst viel Offensive auf den Platz?
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich bei meinen Stürmern da schon am Ende bin. Da habe ich sonst nur zwei so 0,5er. Wobei der eine jetzt gespielt hat, von Anfang an sogar, von Köln einer. Aber ich bin eher so, ich muss eher gucken, ob ich vielleicht sogar ein 3-5-2 irgendwann spiele, weil ich halt im Mittelfeld noch Baku und Knauf und Uth auf der Bank habe. Bin mal gespannt, wer es nächsten Spieltag schafft. Muss mal gucken, gegen wen sie so spielen.
Ja.
Naja, gut, aber dann bist du auch drin. Ich bin gespannt, wie lange ich dabei bleibe. Ganz liebe Grüße an mein Team, die jetzt auch fleißig übrigens hören.
Ja, Grüße.
Ja.
Wär schon wichtig, wenn Sascha nicht gewinnt.
Ja, ich habe nur ein Ziel. Also ich will nur besser als einer werden. Ganz liebe Grüße an Jim Decker, den Freiburg-Reporter vom Kicker. Nur besser als er will ich sein. Und damit wäre ich dann auch schon nicht Letzter und dann ist eigentlich schon mal gut. Aber wenn ich jetzt so angucke, was da getippt wurde, das ist ja wirklich eine Frechheit. Also Top 5 Minimum.
Ihr habt's gehört.
So. Ja, ansonsten, was gibt's Neues bei dir? Wie hast du den ersten Spieltag verbracht?
Ja, ganz entspannt, Konferenz geguckt. Vorher mir Hannover angetan, der zweiten Liga. Und dann schön noch das Abendspiel. Ganz entspannt, wie immer auf Fernsehen, nur wenig angeschrien.
Und kannst du dich noch an unseren, wann war das denn? Das war auf jeden Fall vor dem Supercup. Das war, ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel haben wir kurz geschrieben? So um, wer auch Meister wird und so. Was war das?
60 Dortmund im Pokal.
Ja klar, welches Spiel? Logisch. Und da kannst du noch mal in Kürze wiedergeben, so unsere, wie es da hin und her ging und was es da ging und wer was gesagt hat?
Ja, das wollten wir später, glaube ich, noch machen.
Also wir später mal. Dann machen wir das später und machen doch einfach mal mit dem Gewohnten weiter. Ich habe einen ganz, ganz tollen Kultspieler. Ich bin gespannt, ob du auf ihn kommst. Und ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob wir ihn schon mal hatten. Ich glaube aber nicht. Und wenn doch, wird es ja für dich unglaublich einfach sein, zu lösen. Ich verrate dir mal vorab Folgendes. Der Kultspieler von heute, der besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft, aber noch nicht immer. Also ist gebürtig nicht aus Deutschland, ich verrate dir mal noch nicht woher. Und in seiner damaligen Nationalmannschaft, also nicht der Deutschen, sondern derer dessen Landes, aus dem er gebürtig kommt, da hatte er den Spitznamen die deutsche Eiche, weil er angeblich seine Leichtigkeit aufgrund der harten Gangart in Deutschland verloren hat. Um wen geht's denn? Die deutsche Eiche.
Ja, weiß ich noch nicht. Mach mal weiter.
Also ist quasi so das Pendant zum Ostfriesen-Alemau. Ganz liebe Grüße, Dieter Eils.
Ja.
Ja, dann gehen wir doch mal die Station durch. Also geboren ist er erstmal am 18. September 79. Also nicht ganz so alt wie der ein oder andere Kultspieler. Es ist auch ein Grenzfall, weil wir ja sagen, eigentlich in den 90ern muss er aktiv gewesen sein. Das hat er jetzt um ein Jahr verpasst. Zumindest in einer höherklassigen deutschen Liga. Aber wenn man es ein bisschen dehnt, die Regelung, dann könnte man sagen, dass seine erste Station in Deutschland die SG Höchst war. Und zwar 99-2000, wo er in 24 Spielen 14 Mal genetzt hat, um dann zu Greuther Fürth, genauer den Amateuren, zu wechseln. Die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und bei den Amateuren war er nur für 16 Spiele und da er da 18 Mal genetzt hat, vermute ich mal stark, dass er dann sich für die Profis empfohlen hat, von denen er dann auch 3 Jahre, 2000 bis 2003, gespielt hat. 55, 11 Tore. Wurde dann auch zwischenzeitlich mal zum FC Köln ausgeliehen und dann aber am schlussendlich dann weiterverkauft, nämlich 2003 zu 1860 München, 2003 bis 2005. 26 Spiele, 2 Tore. Auch da wurde er zwischenzeitlich verliehen zu Rot-Weiß Essen. Um dann 2005 zur Energie Cottbus zu wechseln, wo er 2005 bis 2008 gespielt hat. 66 Spiele, 10 Tore, wohlgemerkt Stürmer. Ein kurzes Gastspiel in Israel bei Maccabi Netanya, wo er nur 13 Spiele gemacht hat und dann aufgrund eines Missverständnisses in jeglicher Hinsicht wieder zurück nach Deutschland kam, zum FC Augsburg. Eine Saison, 18 Spiele, kein Tor. Kurzer Abstecher für 7 Spiele zum FC Aarau. Dann nochmal 11 Spiele für den SVW in Wiesbaden. Und dann schon im Herbst seiner Karriere 2011 nochmal zur Spielvereinigung Bayreuth. Damals, meine ich, in der 5. Liga, wo er in 40 Spielen noch 32 Mal genetzt hat. Und am Schluss hat er seine Karriere beim FC Amberg ausklingen lassen. Also ich kann vielleicht nochmal, damit es ein bisschen übersichtlicher wird, die großen Stationen, also 3 Jahre Fürth, 2000 bis 2003, 2 Jahre München, 1860, 2003 bis 2005, dann Energie Cottbus, 2005 bis 2008 und dann noch so ein bisschen Rumgegurke.
Tja.
Gar keine Idee?
Nee.
Dann würde ich mal den Tipp geben, dass der Kultspieler heute in Yaoundé, Kamerun, geboren ist.
Oh, in Kamerun.
Für die hat er auch 3 Länderspiele gemacht, 2002 bis 2004. 3 Länderspiele, aber auch den Afrika-Cup 2002 gewonnen. Also quasi der, wenn man so will, der Kameruner Kevin Großkreuz.
Ja.
Nie gespielt, aber Titel gewonnen.
Mir schwört andauernd Olli Ocean im Kopf rum, der ist es aber nicht, ist auch zu spät.
Wegen wen? Wiesbaden? Und Fürth?
Ja, wegen Fürth. Der war dann auch noch in Offenbach und so.
Ah, Offenbach, nicht Wiesbaden. Ah, ja. Nee, der ist aber nicht. Außerdem ist der Kanadier.
Ja.
Bin ich mir ziemlich sicher. Kultspieler heute war auch mal im VDV-Camp, unserem liebsten Fußballcamp für arbeitslose Profis.
Nee, kein Plan. Also ich,
die Verbindung 1860 und Energie Cottbus, das sind die Stationen, mit denen man verbindet, vor allem Cottbus eigentlich. Stürmer Nummer 9.
Ich hätte noch einen, aber das wäre...
Ja, dann hau mal raus.
Ein bisschen random geraten. Francis Kiyoyo?
Francis Kiyoyo ist richtig.
Oh, wow.
Ist krasse Karriere eigentlich. Also im Prinzip, seit er 20 war in Deutschland.
Ich hätte ihn nicht mit Fürth in Verbindung gebracht.
Nee.
Und irgendwie länger mit 60.
Ja, war ich auch überrascht, dass er nur 2 Jahre dort war. Auch nur 3 Cottbus. Also, dass er bei einem von den beiden irgendwie länger... schon krass. Und dann ist er tatsächlich eben, nachdem er in dem VDV-Camp war, da hat er dann eben noch diese Rückrunde für Wien Wiesbaden gespielt und ist dann aber, weil er keinen Vertrag mehr irgendwo anders bekommen hat, ist er zu Spielvereinigung Bayreuth, die jetzt ja Bayernliga spielen, meine ich. Also
Nee, Bayreuth ist in die dritte Liga aufgestiegen
ach, sind die in die dritte sogar
dieses Jahr.
aufgestiegen? Ah ja,
Ja.
also dann war das auf jeden Fall auch dank Francis Kyoyo, weil er 2011 dann eben zu ihnen kam und da waren sie noch in der Landesliga. Und da hat er dann in 18 Toren, 18 Spielen geschossen. Und dann sind sie in die Bayernliga aufgestiegen. Haben da dann auch erfolgreich die Klasse gehalten. Ich habe es vorhin gesagt, 40 Spiele, 32 Tore, kannst du dann mal machen. Ja, was macht Francis Kyoyo denn heute? Francis Kyoyo ist heute DFB-Stützpunkttrainer in Berlin-Charlottenburg.
Ja, krass.
Das kommt dann doch ein bisschen überraschend. Genau, ist da doch schon seit, glaube ich, Anfang Corona kam er dahin. Hat dann am Anfang wohl auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so mit Eingewöhnung, weil eben quasi dieser Trainingsbetrieb einfach nicht möglich war. Und das ist eigentlich das viel Schönere, spielt nebenher noch in den Ü40 von Hertha BSC Berlin.
Na, okay, ich dachte Spandau, weil das ist da ja so
Genau, jetzt
die
pass auf.
Truppe.
Ja. War, Jonas, war. Denn jetzt kommt nämlich
Na
die tolle
klar.
Geschichte hinten dran. Wer ein Trüffelschwein, weißt du, ja. Und die Ü40 von Hertha, da ist es nämlich so, dass denen mittlerweile die Gegner also weglaufen und im wahrsten Sinne des Wortes, weil die wohl alles immer kurz und klein schießen in ihrer Liga und jetzt viele Gegner einfach gar nicht mehr antreten, weil dann das Spiel nur mit 0 zu 2 gewertet wird. Und sonst verlieren die halt mal so 8-0, 9-1 und so sind da so Ergebnisse, die es da regelmäßig gibt. Und es gab jetzt, glaube ich, von Ende Februar bis Ende März, also in der Rückrunde letzter, quasi im guten Monat, haben vier Gegner hintereinander einfach abgesagt. So, zu wenig Leute schaffen es leider nicht. Und dann wurde das Spiel immer mit 0 zu 2 gewertet. Und da hat man sich dann natürlich auf Hertha-Seite beschwert. Er hat gesagt, es geht so ja nicht, wäre unsportlich. Jetzt ist es so, dass, also dasselbe ist übrigens bei der Ü32. Da ist es wohl auch so. Die haben in der Rückrunde von 8 Spielen gab es dreimal Nichtantritte. Und die bei der Ü32 spielen unter anderem Karim Benjamina, Sami Alagi und Chinedu Ede. Also die sind aber sind nur recht gut. Und bei der Ü40 spielt Karim Benjamina auch. Der spielt einfach beides.
Klar.
Und Benny Köhler.
Ja.
Warum der da spielt, ist mir tatsächlich ein Rätsel als Unioner. Und Francis Kyoyo eben. Und es ist wohl so, dass gerade bei Benjamina, ist ja auch ein Unioner eigentlich. Und da hieß es dann, als der dann zu Hertha ging damals, was das denn soll und es geht ja wohl nicht. Und weil, und der Grund, den er dann gesagt hat, war eben, was du gesagt hast, diese Spandauer Kickers, die haben sich irgendwie aufgelöst. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, da habe ich auch irgendwo gelesen, warum. Jedenfalls haben die sich aufgelöst, beziehungsweise die hatten viel zu viele Leute und dann mussten, und die wollten aber keine zweite Mannschaft anmelden. Und dann sind da eben viele gegangen, unter anderem auch Karim Benjamina, damit er eben mit seinen Freunden da, mit denen er da war, zusammenspielen konnte. Und dann sind eben ganz viele von diesen Spandauer Kickers sind zu Hertha gewechselt. Und jetzt ist Hertha die neuen Spandauer Kickers.
Also kauft Hertha quasi im Ü32-Bereich Berlin kaputt,
Das
muss man
muss
ja
man
dann
so
sagen.
sagen. Und der Witz ist wohl, dass es halt in der Liga, ich weiß nicht genau, was das für eine Liga ist, ob das da wahrscheinlich die höchste Berlin-Liga oder so, aber da ist wohl das Leistungsgefälle und vor allem auch der Anspruch relativ unterschiedlich. Also da gibt es dann so was wie Hertha, die wollen immer deutscher Meister werden, also die wollen sich immer für die deutsche Meisterschaft qualifizieren und auch halt da wirklich richtig was reißen. Spielen aber dann auch gegen Gegner, die dann halt, ja, die halt einfach nur noch kicken wollen, weil sie halt Ü40 sind. Und da gab es ein geiles Zitat in dem Artikel von dem Trainer oder Spielleiter von Hertha, Ü40, der auch noch selber spielt. Der sagt dann, viele Teams in unserer Liga trainieren überhaupt nicht, einige Spieler haben Bierbäuche. Ich denke, ja, das ist Ü40. Also, was ist denn da los?
Das geht gar nicht, muss man sagen. Da ein bisschen mehr Professionalität auch in der Ü40-Liga. Aber die Windhorst-Millionen endlich mal gewinnbringend angelegt.
Also die Ü32 hatte zwischenzeitlich 19 Siege aus 20 Spielen mit 114 zu 11 Toren. Und die Ü40 hat 24 Siege aus 24 Spielen mit 146 zu 9 Toren.
Wow.
Ja. Ja. So, das ist, ja, ist schwierig.
Schön, ja.
Genau, ja. Das macht Francis Kiyoyo heute. Und ich finde, das ist schön.
Ja, dann kommen wir zum Schwerpunkt. Sascha, du hast ja vorhin schon ein bisschen vorgegriffen. Wir hatten am Rande vom DFB-Pokal eine kleine Diskussion, ein bisschen aufgehangen an, wer wird deutscher Meister, ist die Spitze ein bisschen näher zusammengerückt in diesem Jahr.
Borussia wird.
Ich sage ja ganz klar ja.
Ich sage ja. Nein,
auf gar keinen Fall. Und ja, wir können ja mal so anhand der Ergebnisse des ersten Spieltags so ein bisschen die Liga durchgehen und mal gucken, was für den einen oder anderen Verein so drinne ist dieses Jahr.
Absolut, das ist ja absolut repräsentativ, muss man auch sagen jetzt schon.
Das ist so, die Tabelle am ersten Spieltag sagt das über die ganze Saison aus.
Ja.
Das sagt auch bei Sky jeder.
Das ist so. Ne?
Bei Beispiel von Samstag. Schießt Freiburg noch das vierte, dann reicht es für Platz zwei. Also
direkte Champions-League-Qualifikation.
Ist dann schon geritzt, deswegen machen wir das mal genauso wie unsere großen Vorbilder. Und machen jetzt auch mal nach dem ersten Spieltag die Tabelle bis zum Schluss. Ja, Frankfurt-Bayern. Knappes Ding am Ende. Unverdient. Frankfurter schon klar besser. Und wir haben ja ein bisschen drüber diskutiert. Wird es enger oben um Platz 1? Rückt die Spitze näher zusammen? Denn du hast gesagt, ganz klar, nö, siehst du nicht.
Wohlgemerkt vor dem ersten Spieltag und vor dem Supercup.
Genau. Also fühlst du dich bestätigt mit dem?
Ja gut, unterm Strich am Ende des Tages muss man sagen, es war am Freitag ein Arbeitssieg. Es war möglich, weil die ganze Mannschaft und jeder Einzelne 110, vielleicht sogar 120% gegeben hat. Und das ist auch nötig in dieser Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Wir denken natürlich jetzt ans nächste Spiel, haben ein Heimspiel, wollen unseren Fans natürlich den bestmöglichen Fußball bieten und hoffen da auf 3 Punkte, nicht mehr und nicht weniger. Nee, also ja, also was soll ich sagen? Ich meine, der Aufhänger war ja tatsächlich, dass wir geschrieben haben, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt tatsächlich der wirkliche Aufhänger war, dass wir uns geschrieben haben, aber dann sind wir relativ schnell in die Diskussion gekommen. Ich glaube, ich habe dich gefragt, ob du glaubst, ob du wirklich glaubst, das, was man jetzt immer öfter gehört und gelesen hat im Vorgriff auf den Start der Liga, dass es dieses Jahr ja aber jetzt mal wirklich auch spannend wird, weil Dortmund sich ja so gut verstärkt hat und Leipzig und Leverkusen und sowieso, ob du das auch glaubst. Und hast du, glaube ich, direkt geschrieben, ja, ich habe Dortmund als Meister getippt.
Ja, genau.
Dann habe ich nicht gefragt, ob du noch alle Tassen im Schrank hast, aber irgend sowas Ähnliches, glaube ich. Jedenfalls habe ich mir nur halt gedacht, dass also mich hat es gewundert, warum diese Diskussion aufkommt, weil ich tatsächlich, also Dortmund hat sich gut verstärkt, ja, aber Leipzig fand ich, hat sich jetzt nicht wirklich groß verbessert. Jetzt haben sie noch den Raum geholt, okay, aber das ist dann immer noch ein Defensivspieler, ja. Ich weiß nicht, wie ich es dir geschrieben habe, aber ich glaube, Leverkusen wird eh nie da vorne ernsthaft mitspielen. Die sind immer lange vorne dabei, aber irgendwie, wenn es ernst wird, die letzten Jahre haben gezeigt, da ist da nichts, also da sind die dann irgendwann weg. Und das glaube ich auch weiterhin. Und wenn man sich jetzt die beiden Spiele anguckt, den Supercup, ja, den kann man so ein bisschen in Klammer setzen vielleicht. Und jetzt den Ligastart, dann wüsste ich nicht, warum. Also ihr kämpft euch da gegen Vizekusen ab. Wir liefern halt gegen den amtierenden Euroleague-Sieger.
So ist es halt. Ist aber witzig, dass du sagst, Leipzig hat den Raum geholt, ist aber ein Defensivspieler, weil als wir diskutiert haben, und da stehe ich auch nach wie vor zu, dass ich glaube, dass die Licht nicht das Riesen-Update zu Süle ist, hast du ja aber auch drauf abgestellt. Wir haben den Licht geholt und das ist ein Riesen-Update zu Süle, ist ja dann aber auch nur ein Defensivspieler am Ende des Tages. Also
Das ist so, aber du hast vorne auch ein Manet geholt.
ja, das stimmt. Aber dann kann man den ja quasi auch streichen und ihr habt nur Mané geholt. Und
Ja, und
den als Ersatz für einen Stürmer, der euch pro Jahr 30 bis 50 Tore garantiert hat in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Also macht es ja dann so mit der Sichtweise schon schwächer als vorher.
also, jein, weil, wie gesagt, es ist dann ja schon, also wenn du für vorne auch jemanden holst, dann ist es ja, also dann verbesserst du dich ja im offensiven Bereich auf jeden Fall auch. Und es sind ja noch bei Bayern waren dann noch mehr Transfers dann am Ende. Aber
Ja,
ja, also.
waren aber alle eher defensiv geprägt, bis auf Mané und den Nachwuchsstürmer.
Der und der Grafenberg, wenn du so
Naja,
willst,
ist ein
auch.
Sechser, also ist ja auch eher defensiv geprägt.
Ja, okay. Jedenfalls sind die Bayern ja vorne aber auch schon gut besetzt. Und Leipzig, außer Nkunku, ist jetzt da. Also Forsberg ist ziemlich in die Jahre gekommen, finde ich. Paulsen spielt nie von Anfang an. Der ist immer so halt so ein Joker. Und ansonsten ist da ja so viel, glaube ich, nicht. Verbessere mich gerne.
Nö, André Silva.
Okay, aber der hat seine beste Saison auf jeden Fall nicht im Trikot von Leipzig
Das
gespielt.
stimmt, aber dann Dani Olmo noch.
Der
Und
auch nicht mehr von Anfang an gespielt hat letztes Jahr.
ja, aber dieses Jahr hat zumindest jetzt am Sonntag gestartet. Mal gucken, ob da
Ja.
jetzt mehr drauf gebaut wird. Und der Ungar, Çolakçay.
Szoboszlai. Den
Ja,
finde ich ja ganz
jo.
geil, aber ich glaube, der ist zu,
Ja.
der ist, glaube ich, zu lauffaul. Der ist, glaube ich, so ein richtig klassischer Zehner alter Schule. Der läuft, glaube ich, nichts. Kannst, glaube ich, im Pressing nicht so richtig brauchen. Ja, du, also ich fand es halt mit dem Raum noch spannend, weil sie dann auch sich da auf einer Position verbessert haben, wo sie den Angelino, hatten, der jetzt, glaube ich, schon ganz gut war, so aus meiner Sicht. Und das jetzt nicht eine Position war, wo ich gedacht habe, da sollte sich Leipzig verstärken.
Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden, mit der gleichen Argumentation, die du gebracht hast. Der Angelino war, bis er sich dann, glaube ich, verletzt hat letztes Jahr, schon doch auch, ja, also schon ein guter Linksverteidiger.
Hatte ich auch so auf dem Zettel. Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie in Stein gemeißelt, meine Expertise. Dafür habe ich dann am Ende natürlich auch zu wenig gesehen. Aber ja, wäre jetzt nicht, wenn ich jetzt gefragt worden wäre, wo soll sich Leipzig verstärken, wäre das sicherlich nicht meine erste Position gewesen. Und gut, den haben sie jetzt ja zu Hoffenheim. Ich weiß nicht, ob verkauft oder ausgeliehen, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber der ist jetzt auf jeden Fall auch weg. Du, ja, also wie gesagt, das war halt so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, Leipzig so wirklich verstärkt haben sie sich nicht. Und das war ja jetzt auch dann letztendlich die einzige Verstärkung. Der Schlager von Wolfsburg, den haben sie auch geholt, der ist auch gut. Den finde ich auch gut. Aber ist jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt für mich der Transfer gewesen wäre, wo ich sage, yo, deswegen werden sie jetzt Bayern gefährlicher. Nicht, dass die jetzt einen Mané-Transfer machen müssen, aber weißt du, was ich meine? Es ist ja so, wenn man denkt. Also die Diskussion war ja, der Abstand zwischen Bayern und den Verfolgern ist verkürzt worden. Darum ging es ja. Und das sehe ich mit den Transfers, die Leipzig gemacht hat, nicht.
Ja, ich sehe das ein bisschen aus einer anderen Warte. Also sowohl bei Leipzig als auch bei Leverkusen. Und Leverkusen hat ja auch so super viel nicht gemacht. Die haben den Loschek vorne geholt. Noch ein, zwei andere Sachen
Da dachte ich
gemacht.
übrigens erst ganz kurz, wegen linke Außenbahn, Adam
Adam
Luschek,
Loschek.
Adam Luschek, dachte ich. Und
Ja,
dachte ich,
klar.
wie alt ist der denn? Aber ich glaube, der spielt wirklich nicht mehr. Die alte
Er
Stuttgart-Legende.
kannst du immer noch holen.
Absolute VfB-Legende, Adam Luschek.
Ja, Leipzig und Leverkusen hat aber auch das erste Mal seit zig Jahren keinen großen verloren.
Stimmt.
Ich glaube, gerade in dem System, was Leipzig
Außer Lucas
spielt,
Alario Mittelweiser.
das stimmt. Aber auch gerade in dem System, was Leipzig spielt, halte ich das schon für die für unglaublich wertvoll, weil das ja auch, was er sagt, mit Pressing und so ein bisschen komplexer ist. Deswegen glaube ich, Tedesco jetzt ein halbes Jahr, bisschen länger da. Glaube schon, dass die stärker werden. Und wie gesagt, ich sehe bei Ich bin aber mal gespannt, ob der die Torquote von Lewandowski halbwegs bringt, beziehungsweise wer dann noch in die Bresche springt, um das aufzufangen, weil das glaube ich nicht, dass Mané das alleine schafft. Und wie gesagt, auf die Licht bin ich sehr gespannt. Ich bin immer noch nicht überzeugt von, dass das zu Süle das Riesen-Update ist, weil der jetzt die letzten 3 Jahre bei Juve sich nicht durchgesetzt hat. Muss man am Ende des Tages sagen.
Ja, also.
Und da bin ich gespannt, ob der den Switch nochmal hinkriegt zu seiner Zeit bei Ajax, wo er schon krass war. Aber in den letzten 3 Jahre eben eher nicht.
Ja, also das kann ich natürlich auch nicht sagen. Man muss auch sagen, der ist erst 22. Also man denkt immer, der ist schon irgendwie 28 oder so, aber der ist immer noch erst 22. Also er ist wirklich noch saujung. Von daher, ja, der wird sicherlich auch eine Anlaufzeit brauchen. Bleibe trotzdem dabei, dass ein Upgrade zu Süle ist. Ob das jetzt für 70 Millionen nötig war oder her, das lasse ich mal komplett außen vor. Aber isoliert betrachtet ist es für mich ein Upgrade gegenüber Süle. Ich finde, Süle ist ein überschätzter Spieler. Kein schlechter Spieler, aber ich finde, in der öffentlichen Meinung ist er teilweise überschätzt. Und wenn ich gefragt werden würde, völlig ohne Kontext, würdest du lieber Süle oder lieber De Ligt in deinem Team haben, würde ich 10 von 10 Mal De Ligt nehmen. Und zu den Toren, wer die Tore schießen soll, ich glaube, Mané wurde ja nicht geholt, weil man erwartet, der schießt jetzt genauso viele Tore wie Lewandowski. Lewandowski ist wahrscheinlich der beste Stürmer der Welt. Da wird keiner da rankommen. Das ist, glaube ich, auch nicht die Erwartung. Sondern die Erwartung ist, dass man eben variabler wird. Das ist die Frage, ob man das wirklich schafft. Aber ich sag mal, die beiden Spiele, die es jetzt gab, mit 11 Toren, da gab es extrem viele verschiedene Torschützen. Also jetzt am Wochenende auch, schießt Mané 1, Musiala 2, Gnabry 1, dann schießt mal Sané noch 1. Also das wird natürlich der Schlüssel sein. Das ist ja jetzt auch, glaube ich, da muss man jetzt kein großer Analyst sein. Aber bisher hat es geklappt, sagen wir mal so. Und wenn das so weitergeht und du hast dann halt, sagen wir mal, das ist die Aufstellung nicht mehr komplett parat, aber du hast halt in jedem Spiel sicher fünf Spieler, die jederzeit ein Tor schießen könnten. Da hast du dann Mané und wenn der Gnabry ihm vorne spielt, die beiden können jederzeit ein Tor schießen, dahinter Müller, Musiala auch. Dann hast du noch einen Sané auf der Bank, einen Coman, den man jetzt noch gar nicht gesehen hat, der kommt ja auch noch dazu. Also von daher, ja, ist es für mich keine Frage.
Ja, und das ist genau das Ding, wo ich noch ein Fragezeichen habe. Also jetzt in Spielen wie gegen Frankfurt beispielsweise, die, ja, ich sag mal, sehr mutig, luftig verteidigt haben.
Europa-League-Sieger, die spielen gegen Real Madrid am Mittwoch. Ich würde mich ja so freuen, wenn die gegen Real gewinnen und dann kann man eigentlich sagen, oh, wenn Frankfurt gegen Real gewinnt und Bayern gegen Frankfurt, leck mich am Arsch.
Da geht das natürlich alles so auf. Wo ich mir noch nicht sicher bin, ist, ob Lewandowski ersetzt werden kann von den von dir genannten in Spielen, wo es jetzt nicht zwingend läuft, wo du vielleicht auch mal ein bisschen mehr Wucht brauchst vorne und es nicht zwingend über die Schnelligkeit, die unbestritten vorhanden ist, läuft. Und da bin ich ein Ticken skeptisch. Da bin ich mir nicht sicher. Und das meine ich, in den Spielen hattest du halt einen Lewandowski, wo klar macht, der macht immer noch eins, auch in so Spielen, wo du ihn nicht siehst, wo es gar nicht läuft. Und das sehe ich bei den von denen genannten da gerade nicht zwingend. Weil da dann vielleicht auch ein Ticken körperliche Wucht fehlt.
Das bestimmt.
Und so weiter. Und deswegen,
dafür haben wir noch Schuppo auf der Bank.
Richtig. Und deswegen und das ist unter anderem ein Grund, gerade wenn man die letzte Saison sich anguckt, wenn in so einer Saison, gerade in der Phase in der Rückrunde, wo es dann eher schwieriger lief für euch.
Ja, voll. Also
wenn doch mal so eine Phase kommt, glaube ich nicht, dass das dann vorne reicht mit denen, weil da ein Typ mit einer gewissen Klasse fehlt, der da Körper reinbringt.
Dem könnte man auch entgegenhalten, dass Lewandowski eigentlich bis fast zum Schluss seiner Bayern-Karriere immer wieder vorgeworfen wurde, dass er in den wichtigen Spielen ja unsichtbar ist und nicht trifft. gegen die Großen. Von daher.
Das habe ich nie so wahrgenommen, aber.
Ja, ich jetzt auch nicht zwingend. Aber also die Diskussion gab's und wenn man die dann mal als Grundlage nehmen würde, dann würde es jetzt da dann nicht so viel verlieren. Ja, du, es ist wirklich, es steht und fällt damit, wie wirklich diese immer viel zitierte Variabilität, die sie jetzt haben wollen, dadurch, dass Lewandowski fehlt oder es nicht mehr auf ihn zugeschnitten ist. Wenn sie das durchgängig hinkriegen, halbwegs, dann also ist für mich da wirklich überhaupt keine Frage, dass das wieder sehr deutlich wird.
Gut, was sind deine Top 4?
Meine Top 4, also Bayern, ja, ihr seid auf jeden Fall auch in den Top 4. Ich mach's mal ohne Reihenfolge. Ihr auf jeden Fall. Ich denke schon auch, dass, ich würde mal sagen, Leverkusen oder Leipzig und einer von denen nicht. Und dann jemand Viertes ist dann eher noch eine Überraschungsmannschaft. Ich tippe tatsächlich eher auf Leipzig und Vierter dann so Gladbach zum Beispiel.
Ja, interessant, ja.
Und ich bin gespannt, wenn wir gleich den Schwenk machen können, ich bin tatsächlich auf Freiburg gespannt, wie die die Europa League verkraften. Bei Frankfurt hat man sich das ja auch mal gedacht, wobei man da sagen muss, die haben jetzt über die letzten Jahre immer international gespielt und sich so eine gewisse Breite im Kader jetzt angekauft. Da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen, dass es da gegen den Abstieg geht oder sowas. Aber da auch da würde es mich nicht wundern, wenn der einstellige Tabellenplatz in Gefahr ist. Einfach, also die Mannschaft ist gut, aber ich glaube, das ist jetzt so das letzte, also so moralisch gesehen ist es jetzt so das letzte Hurra, was jetzt noch geht, aus Fansicht, weil ich meine, viel mehr hochjazzen kann man eine Mannschaft ja nicht mehr als Frankfurt in den letzten 3 Jahren.
Ist gut, Herr Fuß. Machen wir nicht mehr.
Nee, dann hätte ich gesagt, hochjatzen. viel mehr geht da ja eigentlich nicht. Und jetzt haben sie tatsächlich noch die Champions League-Saison. Und danach ist ja dann Schluss. Also das ist dann, weißt du, das ist so die letzte Treppenstufe in der Euphorie-Skala. Und weil irgendwann erschöpft sich's natürlich auch. Und ich glaube, dass das dann für die Mannschaft einfach extrem schwierig ist, der Klassiker. Du spielst dann unter der Woche, also irgendeinen guten Gegner werden sie kriegen, keine Ahnung, unter der Woche spielst du im San Siro gegen Inter und am Wochenende musst du nach Bochum.
Ja.
Und ja.
Genau, da hast du ja schon den Schwenk mitten in die Konferenz reingemacht. bei Frankfurt hat man das ja letzte Saison auch schon gesehen, dass die je weiter die Euroleague fortgeschritten ist in der Liga auch echt Punkte gelassen haben, dann ja auch nur in Anführungsstrichen nur Elfter geworden sind.
Ja.
Also wenn sie die Euroleague nicht geholt hätten, eben dann noch deutlich nicht international gespielt hätten dieses Jahr, weil die dann eben ja wahrscheinlich irgendwann All-In gegangen sind auf die Euroleague. Da alles reingelegt haben, muss man schon sagen. Freiburg bin ich auch gespannt, wobei ich finde, dass Freiburg ein paar clevere Transfers gemacht hat, beispielsweise Matze Ginter.
Ja, sicher. Ich weiß immer noch nicht, warum der gut ist, aber irgendwie scheint er ganz gut zu sein und dann ist es ein guter Transfer.
Ja, ich also nach ganz oben scheint es ja nicht gereicht zu haben.
Das ist Weltmeister, oder?
Ja, aber ich sag jetzt mal bei Verein. Das muss man ja spätestens jetzt sehen.
Ja, ja, ja.
Warum er dann nach Freiburg zurückgegangen ist, hat, glaube ich, mit der Familie zu tun. Kommt ja auch von da, irgendwann mal gelesen. Aber so, wo er zwischenzeitlich mal gehandelt wurde, wäre ja deutlich mehr drin gewesen.
Ja, offensichtlich war auch ja nichts international so richtig Überzeugendes, ja. Weil jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wie alt ist der? 29,
Ende
30?
20, ja.
Lass mal schauen. Wo ist er? Also auf jeden Fall nicht mehr irgendwie in Jungspund, aber auch noch nicht so alt. Wo ist er? Ginter, 28. Also bestes Verteidigeralter.
Es wäre der berühmte letzte große Vertrag gewesen.
Ja, und vor allem so der Vertrag, wo man sich sagt, mit 28 Innenverteidiger, das ist jetzt nicht so, also nicht, dass das, Freiburg ist ja keine schlechte Station, um Gottes Willen, spielt da Europa League und so weiter, das ist alles gut, aber mit dem Anspruch und mit den Lorbeeren, die er so mal bekommen hat, war ja auch bei euch mal, wie lange war er? Eine Saison nur?
Ne, zwei, glaube ich.
Zwei, aber wenig gespielt, glaube ich. Und auch Gladbach ja dann aber gut gespielt und auch Weltmeister und weiß ich nicht. Und dann mit 28 zu sagen, ich gehe von Gladbach, gut, die spielen jetzt nicht international, aber er hat eigentlich eine gute Saison gespielt, dann hätte ich schon gedacht, wenn in der Bundesliga niemand anderes will, dass es dann schon sowas gibt oder geben müsste wie Everton, wie, weißt du, sowas, so Top 6 England zum Beispiel. Hätte ich mir schon denken können, dass sowas passiert. Oder Valencia, weil es ist so, wo man sagt, jo, da wird gut gezahlt, sicherlich besser als in Freiburg, und du erlebst nochmal was und du bist irgendwie, du bist in einer anderen Liga und trotzdem bei einem guten Team. So, das da hätte ich eigentlich schon gedacht, dass es sowas geben würde. Und ich würde auch mal behaupten, dass es das aber nicht gab, weil er das sonst gemacht hätte, wenn es halbwegs gepasst hätte, mit
Ja,
28.
und das ist das, wo ich so ein bisschen hin und her gerissen bin. Ich habe ursprünglich, war ich genau auf deiner Argumentationslinie. Es wird nichts anderes gekommen sein, was halt gepasst hat halbwegs, ne? Valencia oder Co. Ich habe dann aber ein Interview gelesen, wo er halt auch gesagt hat, also er hat ja vorher auch in Freiburg gespielt, bevor
Ja.
dann zu uns ist, und seine Frau oder Freundin kommt von da unten und ganze Familie und so. Und er hat dann gesagt, ja, Plan war sowieso immer schon wieder eher Richtung Freiburg zu gehen. Und so sinngemäß, naja, es hat ja jetzt auch gepasst, dass die Euroleague spielen und kann nicht international spielen und so. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, wenn jetzt sowas wie Valencia oder so gekommen wäre. Bei ihm nehme ich das jetzt einem der wenigen ab, dass er jetzt nicht für die Kohle irgendwo hingeht.
Weiß ich gar nicht.
So einen Eindruck macht der nicht. Der einen relativ bodenständigen Eindruck. Ich glaube schon, dass für ihn dann das Argument, wieder zur Familie plus international spielen zu können und dann vielleicht bei der Kohle einen Ticken Abstrich zu machen im Vergleich zu, keine Ahnung, Valencia, wenn es das gegeben haben soll oder andere Vereine, er vielleicht schon auch das vorgezogen hat.
Also vielleicht ist es auch bei mir, weil ich mit dem irgendwie gar nichts verbinde. Also der, bei dem, wenn ich den sehe oder höre, da regt sich bei mir nichts. Also das ist nicht so, dass ich mit irgendwie so, dass der irgendwas mit mir macht. Das ist irgendwie, der ist für mich komplett farblos, der steht für mich für nichts, für gar nichts. Und vielleicht ist es auch deshalb, dass mir das schwerfällt, dann sowas auch dann zu glauben. Zumal ich mal aus relativ zuverlässigen Quellen gehört habe, dass der privat ein bisschen arroganter Schnösel sein soll, gerade auch bei sich zu Hause in der Freiburger Ecke, zumindest vor einigen Jahren noch. Aber ja, also ich tue mich schwer damit, dass wenn einer 28 ist, vorher schon bei Dortmund gespielt hat, bei Gladbach gespielt hat, eine gute Saison gespielt hat, dass dann tue ich mir schwer, dass diese Homecoming-Geschichte und sowieso abzunehmen. Da hätte er in 2, 3 Jahren immer noch hingehen können, dann wäre er 30, 31, da kann er locker noch mitzocken, wenn er gut, also wenn er halbwegs so gut ist, wie man das im Ding hat. Ja, finde ich schwierig, aber du, vielleicht ist es auch so. Ich will ihm das nicht absprechen.
Gab es für dich Samstag schon eine große Überraschung bei den Ergebnissen?
Nee, gar nicht. Also Union hat man mittlerweile erwartet. Da war eher noch die
Ja.
Frage, wie, also ob Hertha halt wieder so, ob es wieder so weitergeht, weil irgendwie hat man es ja so ganz noch nicht. Hertha ist so das neue Schalke ein bisschen von damals, wo man so denkt, naja, jetzt kommen aber jetzt, also jetzt ist die eine schlechte Saison vorbei, versagt, aber jetzt, ihr habt doch einen guten Kader, jetzt macht ihr sie. Ah, nee, wieder nicht. Also irgendwie ist Hertha für mich das neue Schalke.
Ja, also für mich auch nicht überraschend, dass Union, die in einem Derby schon wieder hingespielt hat, ja, sagen. Mir geht es da aber ein bisschen anders als dir. Für mich ist das dieses Jahr so der letzte Aufgalopp. Ich glaube, dieses Jahr geht Hertha sicher runter. Also gerade auch aufgrund des Kaders. Finde, die haben wenig bis gar keine Qualität dazugeholt.
Aber Kevin Prinz wiederbelebt.
Kevin Prinz
Kevin
wiederbelebt.
Prinz.
Und sonst halt ja auch nur abgegeben, ne?
Ja, und die haben natürlich auch einen Davy Selke vorne drin, der ist natürlich.
Ja, klar.
Und ich sehe gerade, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich sehe gerade, Boateng hat natürlich wirklich von Anfang an gespielt.
Ja, hat
von Armutszeugnis. Also, Leute.
Ja, klar, dann Davy Selke auch vorne drin.
Platte auch hinten muss halt auch gespielt. Irgendwann mal, ist halt auch mal gut.
Irgendwann reicht's mal. Dann Suat Serda, dich auch für.
Boah, der hat sich auch ein riesen Eigentor geschossen. Was wurde der gehypt auf Schalke?
Ja, also auch keine Ahnung. Dann haben die auf rechts John Joel Kenny geholt, der auf Schalke schon so mäßig war. Ist jetzt der große Hoffnungsträger auf rechts hinten. Dann Olli Kempf.
Ja, der überragende Marc-Oliver Kempf.
Also,
bei dem es in Stuttgart auch schon nicht mehr so richtig gereicht hat.
Ja, und dann kannst du halt von der Bank noch bringen Jovetic.
Dardai.
Oder Darida. Ja, oder Dardai.
Und also natürlich der ewige Peter Pekarik.
Peter Pekarik, klar. Also ich finde das schon eine wahnsinnig schlechte Mannschaft.
Ja, also sie sind jetzt noch schlechter geworden. Die setzen, glaube ich, voll auf den Schwarzeffekt.
Ja, bei mir.
Jetzt fußt es hier wieder sehr. Wolf-Christoph fußt hier wieder sehr.
Bei Kicktipp meine Trainerentlassung Nummer 1.
Sandro Schwarz?
Ja.
Ja, kann gut hinkommen. Hoffenheim auch in der Verlosung mit dabei, glaube ich.
Ja. André Breitenreiter.
Und Wolfsburg natürlich immer.
Wolfsburg immer. Und da finde ich auch, also ich verstehe auch Niko Kovac nicht.
Wieso?
Bei Frankfurt hat es ja ganz gut funktioniert, aber dann bei euch ja schon nicht.
Top, Mann!
In Monaco dann auch nicht. Und dass er immer zu einem Verein kommt und das Erste, was er macht, offensichtlich so, um seine, weiß nicht, Autorität durchzusetzen, Position zu stärken, keine Ahnung, sich mit einem der besten Spieler anzulegen.
Mit wem hat er sich bei Wolfsburg angelegt?
Mit Kruse.
Ah, mit Kruse. Ja, gut, aber da muss ich auch sagen, dieser Kult-Kruse, das geht mir auf den Sack mittlerweile. Also dieses abgekulte und geiler Typ.
Das ist ja das eine.
Wusstest du, dass Max Kruse auch manchmal pokert?
Ja.
Ja, also weißt du, woran es liegt, dass Kovac, dass es in Frankfurt so funktioniert hat, bei uns nicht schon nicht mehr und in Monaco nicht mehr und jetzt bei Wolfsburg auch nicht?
Nee.
Weil es ein schlechter Trainer ist.
Ja, und weil er
ganz einfach. Und weil er in Frankfurt einfach, da hat es halt irgendwie gepasst, aber das hat nichts mit, also oder wenig mit Niko Kovac zu tun gehabt.
Nee, weil er offensichtlich mit Stars nicht umgehen kann.
Ja gut, das kommt vielleicht noch dazu.
Weil das, was man bei euch ja gehört hat, war es ja irgendwann so, dass ihn halt niemand mehr ernst genommen hat.
Er hat Steigeruch gehabt.
Ja, und jetzt in Wolfsburg, wie gesagt, fängt er sich an, auch total random. Einfach über Max Kruse so halt herzuziehen und ihn so wegzumobben.
Ja, aber das wird bei ihm auch mal Zeit. Also da habe ich wirklich kein Mitleid. Also da habe ich wirklich kein Mitleid. Da trifft es keinen Falschen, sage ich mal.
Und das finde ich total faszinierend. Und Max Kruse pokern, hast du die Story nicht mitbekommen, wo er im Taxi 50.000 Euro
verpasst hat? Ja, das war ja jetzt eher so gaggig gemeint, weil das immer so, das ist so, die Story mit Kruse ist so authentisch und er pokert ja auch. Das ist ungefähr so wie, Chicharito heißt übrigens kleine Erbse.
Nee, ist aber jetzt ja schon was anderes bei Kruse. Da bist du nicht mehr mit dem Zeitgeist
gegangen. Twitch.
Genau, ja, Twitch und da raucht der Shisha.
Fand ich übrigens noch eine lustige Story. Im Anschluss an das Bayern-Spiel sind wohl einige, also die Bayern-Spiele sind noch feiern gegangen in Frankfurt, was ich schon mal cool finde, dass die auch tatsächlich feiern gehen. Und sind dann um irgendwie 20 nach 3 in der Nacht, sind sie in ihren Bayern-Klamotten, in so Trainingsklamotten so ein bisschen, mit denen sie wohl feiern war, was ja auch, naja, kann man. Fand ich schon früher in der Dorfdisco schwierig. Aber gut, sind dann noch irgendwo draußen, haben sie eine Currywurst geholt. Da war so ein Currywurstmann, hat seinen Augen nicht getraut und hat dann so Selfies mit denen gemacht. Und die so, oh ja, ja. Und hat gemeint, die waren sehr witzig und so. Da waren dann irgendwie, ich glaube, Kimmich, Gnabry und Hernandez oder so, haben sie dann einfach noch eine Currywurst reingepfiffen nachts. Also, die sind welche von uns. Die auch einfach nach dem Suff den Snack noch nachts brauchen.
Absolut.
Und da stand dann auch drin, also wo ich das gelesen habe, kannst du ja denken. Zeit online. Nein.
Spiegel online.
Bei Hernandez stand dann so dran, ja, also er hatte sogar noch eine zweite gegessen, aber ohne Soße. Er mag wohl die Soße nicht so sehr. Und da stand dann auch sowas wie, hat der Typ gesagt, ja, ich habe ihnen eine Mischung aus Kalbs- und Rindswurst gemacht.
Hat der Bildleser-Reporter wieder alles gegeben?
Nee, es war der Kioskbesitzer selber. Also er hat dann auch so Selfies gemacht, weißt du, wie diese Rentner-Selfies, wo die so ihren Kopf gerade noch von unten links oder rechts ins Bild reinrecken, damit möglichst viel vom anderen drauf ist. Das ist da, und da grinsen dann die Bayern-Spieler so in die Kamera. Feiern tatsächlich ganz schön. Es beruhigt mich immer so ein bisschen.
Ja, sind geerdet.
Ja.
Ja, apropos geerdet, der Gegner von Wolfsburg, Bremen.
Gut, haben dann natürlich den Transfer des Sommers im Mittelweiser.
Das stimmt. Ich habe eine leidenschaftliche Diskussion am Samstag geführt, habe mit zwei Kumpels geguckt, wo denn Bremen so landen wird. Von einem der Beteiligten als absolute Überraschungsmannschaft dieses Jahr im positiven Sinne. Finde ich gar nicht. Also finde ich wirklich gar nicht, sehe ich auch nicht, weil ich finde, dass allein das vor Dynamik strotzende Sturmduo einfach in der ersten Liga in der Aufstellung an ihre Grenzen stoßen wird. Also Füllkrug und Dubsch zusammen, wow.
Ja, also ich habe tatsächlich wo es darum ging, mein Managerspielteam aufzustellen, da kommt man dann ja auch unweigerlich, wenn das Geld ein bisschen knapper wird, kommt man dann so an die Aufstiegsteams. Und da habe ich mir dann eben auch so gedacht, wie die wohl so einschlagen werden. Und mir fiel es tatsächlich extrem schwer, die einzuschätzen, weil es jetzt kein so ein, also ich glaube nicht, dass die wie letztes Jahr Fürth, so glaube ich nicht. Dafür sind sie, glaube ich, also sind sie, glaube ich, besser. Sowohl Schalke als auch Bremen. Schalke hat wieder viele Leute geholt, wo ich dann vielleicht einen von 10 kenne. Deswegen fällt mir es da auch schwer.
Sebastian Polter.
Ja gut, also wo soll ich denn da anfangen?
Also, mach erst mal Bremen fertig.
Ja, also ja, schwierig. Also ich glaube, was ich sehr sicher behaupten würde, wäre, dass es nicht das Überraschungsteam wird. Es sei denn, wir behaupten jetzt, ein Überraschungsteam wäre, oder sie würden als Überraschungsteam durchgehen, wenn sie sicher Zwölfter werden. Das wäre für mich jetzt nicht als Überraschungsteam. Überraschungsteam wäre für mich, spielt um Europa mit. Dann wäre es für mich ein Überraschungsteam. Und da sehe ich es überhaupt nicht.
Also ich glaube auch, so Platz 12, 13 ist höchste der Gefühle. Für mich wären sie überraschend gut, wenn sie irgendwie Achter werden.
Aber wie? Also wie?
Genau, aber wie? Und ich finde gerade, also hinten, mal gucken, wie
das
sich
noch,
das so...
Das ist aber, glaube ich, noch am okayesten. Also das ist halt noch solide.
Genau, also Pavlenka, ein solider Torwart. Hinten mal gucken, die haben mir ja den Stark aus Bremen geholt und den Pieper aus Bielefeld. Ja,
der war da aber gut. Der ist auch Nationalspieler, glaube ich, gewesen.
Mal gucken, wie das sich so zurechtrüttelt. Aber dann, finde ich, wird es auch schon echt dünne. Also der Bittencourt... Ja. So als Spielgestalter.
Ja, die kannst noch bringen, finde ich, in der ersten Liga. Aber jetzt keiner, der wird von den 34 Spielen, wird er, weiß ich nicht, 7, 8 verpassen. Machen. Genau. Und davon wird er dann bei 3 bis 5 richtig aufdrehen. Ja, so ungefähr.
Ja. Und wie gesagt, Bremen wird ja eher versuchen, aus einer kompakten Defensive zu kommen. Haben aber dann vorne mit Füllkrug und Duxch auch nichts, was die mal im Konter schicken können. Jetzt hast du bei Duxch jetzt auch ein paar Mal gegen Wolfsburg gesehen. Da gab es relativ kurz vor Schluss noch eine Szene, wo er den Ball, wenn er den besser mitnimmt, wo er dann halt aufs leere Tor, aber auf den Torwart zuläuft alleine. Da hat er gar kein Interesse dran. Da dreht er freiwillig schon ab, bevor der Verteidiger dran ist. Weil
er braucht halt auf den Fuß.
Das wird nichts.
Er braucht ihn halt auf den Fuß. Aber die müssen auch gar nicht geschickt werden, weil die ja auf der rechten Schiene, haben sie ja den Elefantentanker Mitchell Weiser. Und der bringt die Dinger natürlich passgenau in die Mitte. Ja. Pfannenfertig auf dem Silbertablett. Und dann heißt es einfach nur, Füllkrug!
Wer da führt?
Ja, wer da stellt auf 1-0?
Ja, also wer da mal gucken, mich würde es nicht überraschen, wenn die irgendwie 16. werden, aber so zwischen 12 und 16 sehe ich die.
Was ist denn dein Tipp? Also es gibt ja jedes Jahr eine Mannschaft, die völlig über, also eine, mit einem größeren Namen, die so völlig überraschend da hinten reinrutscht. Und dann, also so wie Hertha, so wie auch mal Wolfsburg, so wie damals Bremen, so wie auch mal Schalke, so wie Stuttgart, wo immer denkt, nee, der Kader ist zu gut. Die kommen da ja schon raus. Und dann bleiben die ja bis zum Ende hinten drin. Und wenn es ganz dumm läuft, steigen sie auch ab. Wer wird das dieses Jahr?
Das finde ich dieses Jahr extrem schwierig. Weil Hertha beispielsweise für mich nicht mehr so ein Kandidat ist, weil die für mich einen zu schlechten Kader haben.
Die sind einfach direkt weg.
Ja, und mich das wirklich nicht überraschen würde, wenn die irgendwie 18. werden, auch relativ, jetzt in Anführungsstrichen sagen, klanglos, ne? Also,
ja, aber selbst wenn die hinten mitspielen, mit der Vorgeschichte ist es dann keine Überraschung mehr.
Genau, das meine ich ja. Deswegen, ich finde das dieses Jahr extrem schwierig. Also ich habe als Absteiger getippt Hertha, Bochum und Augsburg.
Augsburg wird es jetzt auch irgendwann mal erwischen, also.
Ja, und die drei erfüllen das Kriterium für mich nicht.
Nee. Auch Hoffenheim wird sich's, ja, die haben halt keinen großen Namen, aber das wäre insofern überraschend, weil sie halt eigentlich immer sehr solide bis gut waren.
Genau, also für mich wäre das am ehesten dieses Jahr, also wenn Wolfsburg lange an Kovac festhält, glaube ich, kann die das erwischen.
Ja. Das wäre auch mein Tipp.
Ja, das so am ehesten. Sonst, also Stuttgart und Köln wären jetzt auch von den Namen her im Kader und Stuttgart auch mit dem letzte Saison vielleicht nicht so überraschend, aber das danach noch so am ehesten.
Ja.
Aber ja, wenn man von, sag mal, Mannschaft mit, wo man sagt, boah, die sind eigentlich zu gut dafür, wäre es, glaube ich, Wolfsburg für mich.
Ja, sehe ich auch so. Würde ich auch, glaube ich, als Tipp 1 sagen. Weil ja, der Kader auch einfach nicht mehr gut ist. Und ansonsten, ja, das Problem ist einfach, dass zu viele sich schon für da hinten anbieten. Also, wenn man jetzt die Tabelle mal von hinten jetzt gerade, ist ja mal egal, dass erster Spieltag ist, aber einfach mal von hinten aufrollt. Gut, Frankfurt glaube ich jetzt nicht, dass die um Abstieg spielen, aber dann Augsburg wäre keine Überraschung. Schalke keine Überraschung. Hoffenheim, bisschen Überraschung. Hertha, keine Überraschung. Leverkusen wird da nicht hinten bleiben. Bochum, keine Überraschung. Stuttgart, keine Überraschung. Bremen, keine Überraschung. Selbst wenn Mainz wieder hinten reinrutscht, würde man sagen, selbst nach der letzten Saison, yo, okay, kann passieren. Ja. Und dann hast du irgendwie die Hälfte der Liga fast, wo es dich schon nicht wundern würde.
Ja, und Köln noch dazu gezählt, meiner Ansicht nach, das würde mich auch nicht komplett überraschen, wenn die...
Ja, nach den Jahren schon, das wollte ich gerade nämlich noch sagen, das wäre für mich, wenn ich noch einen zweiten benennen müsste, wäre Köln das.
Ja, wobei Köln dies Jahr auch...
vielleicht auch nur, weil ich es Baumgart gönne, Kultbaum.
dies Jahr international, muss man auch mal gucken, wie
stimmt,
die das verkraften.
Stimmt, da auch ist die Kaderbreite halt wirklich nicht vorhanden.
Richtig, jetzt halt Modest noch abgegeben.
Genau, und solange Florian Kainz startet, ist es für mich immer ein Abstiegskandidat.
Ja.
Im Übrigen wie bei Wolfsburg, wenn Maxi Arnold startet, immer ein Abstiegskandidat.
Und Köln ja holt ja jetzt angeblich Branimir Rogota.
Oh, was?
Als Ersatz für Modest. Das
willst
du mich heute
verarschen?
Gelesen. Nee, ich habe heute gelesen, dass das wohl Topkandidat Nummer 1 ist. Mal gucken, ob sich's bewahrheitet. Und
den habe ich überhaupt nicht verstanden, den Spieler.
Ich auch nicht, aber auch das wäre dann für mich so ein Faktum. Würde mich nicht überraschen, wenn die unten reinrutschen, wenn die ihren besten Stürmer der letzten Saison durch Branimir Rogota ersetzen.
Um Himmels Willen.
Wäre das dann für mich schon fast keine Überraschung mehr.
Das ist eine Katastrophe.
Und du hast ja gesagt, Kaderbreite nicht vorhanden mit Conference League und so. Also Köln wird es meiner Ansicht nach auch schwer haben.
Kaderbreite übrigens in Wolfsburg auch nicht vorhanden.
Muss man auch sagen. Ja. Nee, das ist halt so. Es gibt dieses Jahr, finde ich, auch nicht so den natürlichen Absteiger. Also schon am ehesten Bochum. Man sagt, es wird gar keinen überraschen, wenn die runtergehen. Aber irgendwie letztes Jahr Fürth war für mich ein deutlicher Absteiger. In den Jahren, wo Paderborn oder Braunschweig oben war oder so.
Ich glaube, Augsburg ist jetzt wirklich mal fällig und zwar direkt.
Ja, also deswegen finde ich, gibt es dieses Jahr beide Richtungen nicht so richtig. Nicht so richtig, wo man sagt, ja, die rutschen mit einem guten Kader unten rein, so offensichtlich. Oder mit einem vermeintlich guten Kader, aber auch nicht so, das ist der Absteiger Nummer 1, der hier wirklich sang- und klanglos runtergeht.
Und bei wem würdest du es am meisten gönnen, dass sie runtergehen? Schön ketzerische Frage. Nicht, wo du glaubst unbedingt, also kann sich auch decken, aber bei wem, okay, ich formuliere es ein bisschen weniger drastisch, bei wem fändest du es am wenigsten schade, wenn die runtergehen? Welchen zwei?
Ich beantworte die erste Frage gerne. Hm. Deckt sich bei mir auch, also Hertha, würde ich es wünschen und gönnen, hätte ich es letztes Jahr schon. Ja, also Hertha ganz klar, hoffe ich, dass sie runtergehen. Und dann als zweites finde ich das schon schwieriger, aber auch da, wenn jetzt Wolfsburg runtergeht, würde ich jetzt keine Träne verdrücken. Wolfsburg oder Augsburg wäre so das zweite, wo ich es nicht so schade drum fände.
Also ich will, dass Hertha unbedingt drin bleibt. Ich finde das gut, dass es zwei Berliner Clubs sind irgendwie, weiß nicht, irgendwie fände ich es schade, wenn Hertha absteigt, auch wenn ich jetzt überhaupt keine großen Sympathien oder sowas habe, aber irgendwie irgendwas in mir fände es schade, wenn die runtergehen. Und ziemlich egal wäre es mir tatsächlich bei Augsburg. Und aus unerfindlichen Gründen fände ich es irgendwie ganz gut, wenn Bochum runtergeht. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, ich glaube, das war mir letztes Jahr so. Ich mag immer diese, also, naja, immer stimmt nicht, aber manchmal gehen mir die steigen auf, irgendwie spielen so Rumpelfußball und so immer dieses hinten kompakt und nach vorne Dings und halten dann spektakulär auf Platz 14 die Liga. Und das wird dann so abgefeiert. Ja, das ist jetzt natürlich wieder die arrogante Bayern-Brille, aber manchmal nervt mich das. Und bei Bochum letzte hat es mich genervt. Es nervt mich nicht bei allen, aber bei Bochum letzte hat mich das irgendwie, es hat mich irgendwie genervt.
Ja, wir verstehen das schon, dass ihr nicht mehr nach Bochum fahren wollt.
Nein, aber kannst du es nachvollziehen, was ich meine?
Ich sag gleich was dazu, weil da im Heimspiel gegen die Bayern haben die auch wirklich Rumpelfußball gezeigt. Nicht ein Traumtor nach dem anderen geschossen, das konnte man sich schon nicht angucken.
Das ja, ist aber klar, das ist ja das Nächste. Dann weißt du, dann kommt natürlich alles Glück der Erde auf dieses eine Spiel. Ach, hör auf. Nein, das ist tatsächlich nicht deshalb, sondern ich weiß nicht, irgendwie ich habe viel mehr Sympathien für diese Mannschaften, die hochkommen und irgendwie versuchen, ihren Spielstil halbwegs beizubringen. Das sind natürlich meistens die auch dann absteigen. Aber ich finde es einfach charmanter. Und ich muss sagen, und bitte nagel mich nicht darauf fest, es ist eine Momentaufnahme. Ich bestehe darauf, es ist eine Momentaufnahme. Aber ich hab selten in meinem fußballerischen Fanleben so viel Sympathie für den VfB Stuttgart gehegt wie dieses Jahr.
Ich werde dich darauf garantiert festnageln. Das ist ganz klar.
Also ich hab den Audiobeweis, wenn das ganz wenig. Nein, also ich muss wirklich sagen, das, was die letzte Saison gemacht haben, fand ich wirklich stark. Und die haben wirklich versucht, das durchzuziehen mit jungen Spielern, mit ihrem Spielstil. Klar haben sie dann gegen Ende der Saison auch ein bisschen anders. Aber mich hat es wirklich gefreut, dass die dieses Tor, da habe ich schon echt ein bisschen mitgefiebert sogar. Also das ist ja gar nicht meine Art beim VfB. Aber irgendwie, und dieses Jahr habe ich auch irgendwie super, ich weiß, irgendwie irgendwie finde ich das charmant und im Gegensatz zu einem VfL Bochum dann einfach.
Also ich verstehe deinen Punkt. Kann da auch mitgehen mit einer kleinen Einschränkung. Jetzt quasi das, was du meinst und was ich nachvollziehen kann, an dem Beispiel Bochum-Stuttgart aufzuziehen, hinkt aber auch ein bisschen. Weil man schon auch nicht vergessen darf, dass Stuttgart bis auf den einen Ausrutscher oder die zwei in der letzten Zeit halt ein schon etablierter Bundesligist ist.
Aber der oft hinten mitgespielt in den letzten 10 Jahren, also wenn sie nicht ja, gerade unten waren.
Ja, aber wie lange waren die unten in den letzten 10 Jahren? 2 Saisons insgesamt. 8 Jahre trotzdem Bundesliga gespielt. Bochum, um dem Beispiel zu bleiben, hat in den letzten 10 Jahren nur in Anführungsstrichen in der zweiten Liga gespielt. Ich finde, das muss man schon berücksichtigen, dass Stuttgart schon noch mit den Ausrutschern etablierter Bundesligist ist und als die runtergegangen sind, auch kein typischer Absteiger war und als die aufgestiegen sind, auch kein typischer Aufsteiger waren. Also schon anders als dann Fürth, Bochum, Paderborn, Braunschweig oder so.
Aber ich hab gerade die historischen Ligaplatzierungen vom VfB angefangen im Jahr 12-13, also vor 10 Jahren. 12., 15., 14., 17. gehen sie runter, steigen wieder auf. Dann 7., 16. gehen wieder runter. 2., steigen wieder auf, zweite Liga. 9., 15. ja.
Also ja, aber es ist doch was anderes, das, als wenn du, ich habe jetzt Bochum nicht auf dem Schirm, aber bis die hochgegangen sind, waren die in den letzten 10 Jahren in der zweiten Liga wahrscheinlich 10., 12., 8. Also ist ja was anderes, da so im Mittelfeld rumzudümpeln.
Ich sehe deinen Punkt.
Mal weniger als in der Bundesliga. Dazu hat Stuttgart halt auch so den Ticken andere Finanzmöglichkeiten als Bochum. Und es ist ja schon was anderes, wenn du dir als Aufsteiger, ich weiß nicht, ob die den als Aufsteiger geholt haben, aber nur irgendwie Kalajdzic oder Borna Sosa holst, oder du dir als Aufsteiger Sebastian Polter holst, den ja Bochum letztes Jahr geholt hat.
Oder damals Simon Terodde.
Eben. Also wenn Bochum, sagen wir mal, die halten jetzt noch 2-3 Mal die Klasse und bleiben jetzt kontinuierlich so 4-5 Jahre in der Bundesliga, dann finde ich auch, dass die und wir alle den Anspruch an die haben sollten, dass die ein bisschen anderen Fußball spielen als das, was die sich jetzt teilweise zusammenrumpeln, was gegen Mainz, also generell das Spiel auch, wirklich grenzwertig war, als jetzt in der zweiten Saison nach 10 Jahre zweite Liga. Deinen Punkt sehe ich grundsätzlich, aber...
Ich bin mir durchaus bewusst, dass das eine absolut unfaire Bewertung ist, aber dabei geht es ja beim Fansein und bei diesen absolut subjektiven Einschätzungen. Ist natürlich absolut unfair und ich weiß, dass man so Spielen eigentlich 80, vielleicht sogar 90% der Aufsteiger so spielen müssen, um die Klasse halten zu können. Und man muss ja auch sagen, man könnte Bochum ja auch mit dem Union Berlin von vor 3 oder 4 Jahren ersetzen, als sie hochkamen, wo sie genau dasselbe unansehnliche Kackfußball gespielt haben und es jetzt wirklich geschafft haben, wirklich Jahr für Jahr das immer weiter umzustellen und nicht mehr diesen Aufsteigerfußball gespielt zu haben. Das muss man denen, glaube ich, tatsächlich hoch anrechnen, auch wenn ich mit denen sympathiemäßig wirklich gar nichts anfangen kann. Aber das haben die tatsächlich gut gemacht. Jetzt muss man Bochum das zumindest die Chance geben, das auch zu machen, weil die kann man sicherlich vergleichen.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, aber dennoch finde ich das, einfach macht mir keinen Spaß.
Ja, wir haben ja heute gemerkt, wo deine Sympathien liegen beim VfB.
Da habe ich jetzt momentan gar keinen Schmerz mit.
Ja.
Ja, in dem Fall haben wir das, glaube ich, den Ritt gut gemacht, oder? Also,
ja.
Ich glaube, da sind keine Fragen offen geblieben.
Außer, noch vielleicht so zum Abschluss, ist jetzt schon so für den ersten Spieltag sind mir 2 Sachen so besonders aufgefallen. An geordneter Defensivarbeit hatten wenig Mannschaften Interesse. Also was so für Tore gefallen sind auch. Wahnsinnig viele, wo man sagt, also ich bin ein bisschen plakativ, aber wenn die Situation irgendwie 5 Spieltage später gekommen wären, wenn alle so voll drinne sind, wären die Tore nicht gefallen.
Außer der FC Bayern.
Außer beim FC Bayern. Also finde ich schon wahnsinnig viele oder wahnsinnig wenig Körperkontakt so im Spiel.
Ist halt kein Männerfußball mehr. Ja,
richtig. Also
da fehlen die Typen auch.
Das ist das eine. Und das zweite ist, finde schon so eine Ansammlung an Kandidaten fürs Tor des Monats. So im ersten Spieltag. Also schon so 3, 4 Dinger, wo du sagst, boah, kann man so machen.
Ja.
Das Ding von Benze Baini.
Grifo.
Verzieher. Grifo, dann das Ding von Metscher, das 1-0 für Wolfsburg. Boah, auch Welt, wie der den über den Torwart lupft.
Das ist so, also ja.
Schon ein paar geile Dinger gefallen.
Das ist so. Ja, mal gespannt, wer es schafft. Jetzt haben wir natürlich gar nicht auch über die Frauenfußball eben gesprochen. Vielleicht machen wir das noch an anderer Stelle.
Ja.
EM. Habe ich EM gesagt oder WM? Es war auf jeden Fall die EM.
EM.
Und würde dich zum Abschluss aber noch fragen, wenn wir dann als Gegenpressing-Podcast mal ein Sponsoring hätten, so wie der Doppelpass, wen wollen wir denn haben? Wenn wir es uns aussuchen können, wen wollen wir denn haben? Wer passt denn auch zu uns? So wie, wer passt zu uns, wie Stahlwerk zum Sport1-Doppelpass passt?
Ja gut, so gut würde niemand zu uns passen. Ist klar, das ist eine natürliche Symbiose, die da eingegangen sind.
Auch aus der Region dann natürlich.
Ist klar.
Was würde denn zu uns passen? Wäre es aus dem Getränkebereich, aus dem Gastrobereich im weitesten Sinne?
Ja, Gastrobereich könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Auf jeden Fall nicht die Plörre, die es bei dir da oben gibt?
Nee, aber irgendwie Was Schönes. Augustiner oder so.
Na, ja. Das ist zu.
Wäre nicht schlecht.
Ist zu. Vielleicht. Oder wir machen es einfach ohne Branding. Sagen zum Beispiel, der Hefeweizen Doppelpass.
Ja, genau. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre die Polane Spezi.
Oh, sehr gut. Wurde ich übrigens oft drauf angesprochen.
Ja.
Wurde ich oft drauf angesprochen. Das ist doch gut. Das finde ich gut. Auch ja. Damit auch für die Kinder, weil wir sind natürlich auch
familienfreundlich. Ja.
Gab es bei euch das früher auch im Vereinsheim, dass das günstigste alkoholfreie Getränk günstiger sein musste als das günstigste Bier?
Nee, da hätte es auch einen Aufstand. Das wäre Quatsch, das hätte der Wirt nicht durchsetzen können.
Ja, bei uns gab es da so eine Plakette außen am Sportheim, da stand es dann so dran. Das war irgendeine Aktion vom, weiß ich nicht, wie ich auch immer groß finde, jetzt, wenn wir da über die Kreisliga-Sportplätze tingeln und da oft dann so riesige Banner dran sind mit, dass man nicht rauchen soll und nicht trinken soll auf dem Sportplatz. Und ich denke, ihr wisst schon, wer hier spielt. Also, was, ja. Aber gut. Sind auch oft sehr alt und vergilbt, die Dinger. Gut, also dann wünschen wir euch vom Paulana Spezi Gegenpressing Podcast, wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute und hören uns demnächst.
Ciao.